gehalten mit dem Wagen oder mit dem Zug?
Nein, ich bin mit dem Zug gekommen, das ist viel angenehmer. Also es ist nicht so anstrengend, da kann man sich erholen im Zug. Und von dem her ist mir das immer lieber als mit dem Auto. Ich habe eigentlich überlegt, ob ich vor 2 Wochen einmal vorbeikomme, weil da war ich auf dem Weg nach Südtirol mit dem Auto. Und haben wir dann gedacht, na, das ist mir einfach zu anstrengend. Dann auch, also bei 7 Stunden Autofahrt noch ein Interview dazwischen machen. Ja. Das ist einfach zu viel.
Ja.
Und
ja, außerdem, das ist schon eine sehr befahrene Route.
Ja, eben, genau.
Ja, genau. Gerade in den Monaten Juli, August ist ja furchtbar. Ja, Salzburg ist ja vollgestopft.
Ja, ich habe es gemerkt. Wir sind jetzt mit dem Taxi rauf über die Festungsstiege.
Ich ergreife normalerweise die Flucht.
Ich meine, von dem her war ich eh sehr überrascht, dass ich sie telefonisch jetzt im August erreicht habe. Dankeschön. Ja. Aber sie machen Ausflüge von da. Weil sie, wie ich sie das erste Mal erreicht habe, waren sie irgendwo am See, oder?
Ja. Naja, es liegt freizeitstrategisch fantastisch.
Ja, das stimmt.
Man ist sofort in Deutschland, man ist sofort in Italien.
Ja.
Man ist gleich unten in Slowenien und in Istrien. Ja, also das ist, und für kurze Ausflüge natürlich Salzkammergut und so.
Gut, ist,
ist natürlich der reine, bei schönem Wetter Weltrekord.
Ja, nein, das stimmt auf jeden Fall.
Also. Ich bin ja an sich geboren und hier aufgewachsener Salzburger.
Ich
war dann 40 Jahre in Wien und ich war sehr gerne. Ich war sehr gerne und wenn ich nicht durch einen wahnsinnigen Zufall dieses Haus gekriegt hätte, würden wir auch in Wien leben.
Ah, das heißt, dieses Haus haben Sie erst gekauft, nachdem Sie aus Wien weg sind?
74, nicht das, wie ich das erste Mal gefeiert worden bin. Und ich habe nie gedacht, so etwas zu finden.
Ja, ja.
Und damals haben wir.
Also ich denke, das war wahrscheinlich auch schwierig, weil da werden alles alteingesessene Familien gewohnt haben, oder?
Ja, verkauft wird da alle 100 Jahre was.
Ja,
weil wer nicht muss, geht da nicht mehr.
Ja, das verstehe ich gut.
Ja.
Also, wenn man so einen
Sie
Blick
können
hat.
Im Übrigen rauchen, wenn Sie wollen.
Danke, ich glaube.
Ich war so ein Raucher, ich wäre zu Grund gegangen am Rauchen.
Wirklich?
Ja.
Nein, ich meine, für mich wäre es besser, wenn ich nicht so viel rauchen würde. Darum versuche ich es eben irgendwie bei einem Interview zu.
Meinetwegen können Sie.
Danke,
das ist Ihr Kaffee.
Super. Sehr schön.
Danke dir.
Ja, darf ich gleich einsteigen
in
das Interview? Herr Bacher, ich glaube, es gibt sehr viele Themen, die ich mit Ihnen kurz besprechen möchte. Das eine wäre so irgendwie, also Ihre Aktivitäten für den BAS. Und das andere war aber auch, weil Sie ja bei der ersten Verhandlung bei der UNO mit dabei waren.
Ja.
Ich würde aber eigentlich sehr, sehr gern damit anfangen, Sie einfach zu fragen, wie Sie zu diesem Thema Südtirol gekommen sind, Sie persönlich, dass Sie sich dafür interessiert haben und engagiert haben.
Ja, persönlich bin ich durch den Fritz Molden und dem Pfandler dazugekommen. Ich war Geschäftsführer beziehungsweise Chefredakteur der Moldenschen Medienbesitzungen und wir waren sehr befreundet und der Pfandler wieder war auch ein Moldenfreund und die beiden waren ganz ursprünglich an dem Südtirol-Problem interessiert und haben mich dann sehr schnell angesteckt. Einschlägig gelagert in Sachen Südtirol war ich schon immer durch meinen Vater, der im Ersten Weltkrieg an der Südtirolfront, Dolomitenfront,
der war in den Dolomiten?
Gekämpft hat und mir auf meine Wünsche also alles erzählt hat, wie das damals war. Und Südtirol und die Dolomiten und ihre Probleme waren also eine Sache, die mich eigentlich schon beschäftigt hat, wie man also als erwachsener Bub zum Denken anfängt. Mhm. Und es geht mir auch heute so, wenn ich über den Brenner fahre, kriege ich ein ganz eigentümliches Lebensgefühl.
Ja?
Und fühle Aha. mich da wahnsinnig solidarisch und Aha. heute ist für eine unglaubliche Schweinerei, dass ein Land, das viel länger zu Österreich und viel früher zu Österreich gehörte als Salzburg ja. Oder, ja. oder Burgenland ja. oder ich weiß ja. nicht wer noch aller, dass uns das einfach weggenommen wurde. Und mich hat man für Südtirol nicht begeistern und aufwecken müssen. Mhm. Ich war schon in mhm. Sachen Südtirol sehr, sehr wach.
Mhm. Mhm.
Und dann bin ich ja wie gesagt, durch diese zwei Leute, Moldenpfandler, mhm. ganz besonders informiert worden über die Schwierigkeiten, ja. die es da unten gibt. Und dass sich der italienische Staat weder an das Gruber de Basta, de Gasperi mhm. Abkommen, noch an die Klagen aus der Landespolitik und so weiter kümmern. Und dieses aktive Südtirol-Interesse hat dann Mitte der 50er Jahre und in den 60er Jahren zu einer recht aktiven Beschäftigung damit geführt. Pfaundler, Molden, meine Wenigkeit. Wir haben im Nordtiroler BAS ja. Mitgemacht. In erster Linie vor allem Molden und ich in erster Linie in publizistischer Hinsicht und in politischer Gespräche mit den österreichischen Politikern, Gespräche mit deutschen Zeitungen und Schweizer Zeitungen, weil natürlich in erster Linie die deutschsprachigen ja. Gebiete zu interessieren waren und auch am interessiertesten waren, was sich da in Südtirol abspielt. Und wir haben auch getrachtet, finanziell zur Verfügung zu stehen und Leute, die über das notwendige Kleingeld verfügten, dazu zu bringen, die Kasse für die heilige Sache aufzubringen. Das ist uns sehr gut gelungen. Moldens Auslandsbeziehungen waren ja ganz fantastisch. Mhm. Dadurch, dass er während des Krieges, er war ja zum Tod verurteilt und ein wirklich aktiver Widerstandskämpfer und daher auch mit den italienischen und tirolischen Verhältnissen schon in den letzten Kriegsjahren vertraut. Und außerdem, da ja im Widerstand mit dem Alan Dulles, dem Chef des CIA, der sein Europa-Hauptquartier in Bern hatte, zusammenarbeitete, haben wir seine internationalen Verbindungen, ich brauche Ihnen nicht sagen, wie gut der CIA international aufgestellt ist, weltweit auf Deutsch gesagt. Und das haben wir natürlich ausgenutzt und mit mehr oder weniger Erfolg die die amerikanischen Gesprächspartner, die Deutschen und die Schweizer sowieso zu informieren und uns als Sprachrohre der Südtiroler auszuweisen. Gesprengt selbst haben wir nicht. Ich wäre jederzeit dazu bereit gewesen, aber das wollten die Südtiroler allein besorgen. Und aber nicht, dass ich jetzt mich da auf einmal abseilen möchte. Wie gesagt, ich wäre jederzeit bereit gewesen, da mitzutun. Aber das hat sich besprengt auf ideologische, politologische, publizistische Aktivitäten. Wir haben die Leute natürlich durch wiederholte Besuche, die wir nach unten veranstalteten und auch durch solche, die die Südtiroler nach Innsbruck und nach Wien machten, engen Kontakt gehabt. Also der allerwichtigste Mann des BAS, ein wirklich im wahrsten Sinn des Wortes ein halber Heiliger, ein ganz gläubiger Katholik, ein sehr verantwortungsbewusster Mensch, war der Chef des BAS, der in erster Linie also in Südtirol ansässig war, aber nämlich der BAS, aber auch in Nordtirol. Die Begegnungen mit dem Kerschbaumer, der ja bekanntlich im Kerker gestorben ist, die Begegnungen gehören zum eindrucksvollsten und berührendsten, was ich in meinem ganz schön fairnessreichen Leben absolviert habe. Das war eine ganz vorbildliche Figur. Es begann bei ihm immer damit, dass er nicht glauben konnte, dass ein so christliches Land wie Italien mit den Südtirolern so unchristlich verfahren kann. Denn in Österreich hat man ja keine Ahnung, wie die behandelt worden sind. Mussten italienische Namen annehmen, durften die deutsche Sprache vor den Behörden nicht gebrauchen, hatten größte Schwierigkeiten mit dem Unterhalten meistens illegaler deutschsprachiger Schulen. Also das war ja das war ja ärgster chauvinistischer Kolonialismus, den die Italiener in der faschistischen Zeit, aber leider auch nach dem Krieg in der demokratischen Zeit, wo man da wirklich demokratisch unter Anführungszeichen sagen muss, an den Tag legten. Dann habe ich sehr gut gekannt den Mitterhofer und den Innerhofer, ganz aktive Burschen, die auch dann vor dem Mailänder Prozess standen, den Amplatz natürlich, der ja erschossen worden ist von einem südtirolischen Geheimdienstmann mit dem, von Kerbler. Wir haben diesen Leuten auch den Zutritt zu den Wiener Spitzenpolitikern verschafft. Und ich muss dazu noch berichten, dass ich, alle Leute glauben, der Kreisky und ich, wir wollten uns nur gegenseitig immer auffressen. Davon kann keine Rede sein. Ich war sehr enttäuscht, dass er nicht begeistert war, dass ich Generalintendant war, weil wir jahrelang ein ausgezeichnetes Verhältnis haben, was ja alles in Vergessenheit geraten ist. Kreisky, Broder, Slavik, Ola waren ja auch damals die Jungtürken, die gegen das versulzte System Bittermann und so weiter. Ja, dagegen waren sie schon, aber gemacht dagegen haben sie nichts, außer Stimmung. Stimmung in der Partei schon. Und ich war damals ein blutjunger Chefredakteur des neu gegründeten Bildtelegraf. Der Bildtelegraf hatte in den drei ersten Tagen seiner Existenz zwei Chefredakteure. Und es war eine Gründung von Bundesländer, Verlegern, Salzburger Nachrichten, Karneval, dann die Besitzerfamilie der Tiroler Tageszeitung und der Oberösterreichischen Nachrichten. Die wollten ein Boulevardblatt in Wien gründen, haben das auch gegründet. Und wollten vom Anfang an mich als Chefredakteur haben. Und ich habe gesagt, mich interessiert der Boulevardblatt überhaupt nicht. Ich war ganz im Geist der Salzburger Nachrichten. Aha. Wir waren damals sicherlich die beste österreichische Zeitung, weil amerikanische Zone und wir uns alles erlauben konnten. Meine Liebe zu Amerika dauerte ja bis zum Bush Junior. Erst als dieses Arscherl gekommen ist, habe ich mich dann von den United States of America abzuseilen bekommen. Aber ich war höchst beeindruckt von dieser Besatzungsmacht, was die zulässt an Kritik, was sie uns an Gelegenheit zu modernem Journalismus gaben und jetzt weiß ich aber nicht, warum ich von den Amis angefangen habe.
Ich war jetzt auch so, habe Ihnen gebannt gefolgt. Wie so sind wir darauf gekommen? Sie haben angefangen
Und ich bin da, und dann noch, und ich habe dem Karneval, der Chefredakteur Verleger der Salzburger Nachrichten, gesagt, Herr Doktor, ich gehe nicht nach Wien und ich mache keine Boulevardzeitung, das interessiert mich nicht. Ich bin ein Erziehungsprodukt von Ihnen, politischer Journalismus, aber Boulevard interessiert mich überhaupt nicht. Am dritten oder vierten Tag der Existenz der Spiegeltelegraph hat mich der Karneval angerufen, ich weiß das noch wie heute, ich bin am Abend über dem Rezensieren eines Buches gesessen, ruft an und sagt, wenn du morgen nicht um 6 Uhr in der Früh bei der Redaktionskonferenz bist, das war eine echte Morgenzeitung, die um 9 Uhr erschien und jeden Tag zwischen 5 und 6 in der Früh, das allein war schon ein Grund, nicht hinzugehen.
Ich verstehe.
Und wenn du da nicht hinkommst, so hast du die Schuld, dass deinen alten Chef, er war 50 Jahre alt und mir ist das unglaublich alt vorgekommen, denn ich war da, was weiß ich, 25 oder noch jünger. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin morgen in der Früh dort, aber bleiben tue ich nicht. Und dann bin ich 40 Jahre geblieben. Und in dieser Neugründung spielte an dieser Neugründung war auch sehr interessiert, nicht bei der bei den Gründern dabei, aber der Christian Broder. Und der Christian Broder war eigentlich der erste prominente politische sozialdemokratischer Politiker, den ich kennenlernte. Mhm. Denn die Salzburger, so, sie waren nicht so besonders interessant, aber der Broder war natürlich eine unglaublich interessante Figur. Erstens politisch bis in die Fingerspitzen, kurze Zeit Kommunist, dann zur Sozialdemokratie übergetreten. Unglaublich gebildet, einer der intelligentesten und gebildetsten Leute, die immer untergekommen sind. Und der hat, habe ich gesagt, na, aus Ihnen müssen wir einen Sozialdemokraten machen. Habe ich gesagt, Sie, Herr Doktor, geben Sie jede Hoffnung auf, das ist ganz unmöglich. Und zwar, ich habe überhaupt nichts gegen die Sozialdemokraten, nur für mich kommt es nicht in Frage, denn ich bin von der Ungleichheit der Menschen so überzeugt, dass ich mit einer Partei, die auf dem Gleichheitsprinzip figuriert, überhaupt nichts anzufangen weiß. Aber der Bruder hat Gott sei Dank an mir ein ähnliches Interesse gezeigt wie ich an ihm und hat mich dann mit der ganzen Kreisky-Runde, ich war sehr gut mit den Kreiskys, mit den Slawiks und sie haben mich eigentlich zu Sachen dazu genommen, wo man nur an Genossen dazu nimmt. Und obwohl ich gar keinen Zweifel darüber hatte, hoffnungslos, völlig hoffnungslos. Ich bin kein Schwarzer, kein Grüner, kein Gelber, ich bin ein Unabhängiger und wenn schon, dann rechts, aber nicht links angesiedelt. Und aus dieser Bekanntschaft, schon zu Bild-Telegraphs Zeiten, das hat so in der Mitte der 50er Jahre begonnen, ist dann auch ein, das kann ich ruhig sagen, ein nahe Verhältnis zum Kreisky entstanden. Natürlich, diese ganze Partie war für einen blutjungen Journalisten, der aber politisch sehr interessiert war, wie ich das war, ein ungeheuerliches Fressen. Gescheit waren sie, gebildet waren sie, unprovinziell waren sie. Also der Kreisky ist ja ein wirklicher Weltmann gewesen, eine weltoffene Figur. Einer, der, wenn er zu einem Vertrauen hatte, auch unglaublich offen begegnet ist. Wenn man allerdings dieses Vertrauen einmal missbraucht hat, dann hat man verspielt gehabt bis ans Lebensende. Okay. Er konnte ja nachträglich sein, das ist jeder Beschreibung spottet. Aber wir haben gegnerische Zeiten gehabt, aber verraten oder bedackelt oder beschwindelt haben wir uns nie. Wie er die Absicht gehabt hat, mich nicht mehr auszuhalten beim Bild-Telegraph, hat er mir das offen gesagt. Und ich habe natürlich, sowohl Molden wie ich haben die Gelegenheit, unserer guten Bekanntschaften mit Kreisky und mit Broder zu nutzen. Und haben auch den Südtirolern, zum Beispiel den Kerschbaumer, der die wichtigste Figur war, einen Termin oder Termine beim Kreisky auszusuchen. Der Kreisky hat sich für das Südtirol-Problem ganz außergewöhnlich interessiert und für meine Begriffe, und ich bin da wirklich also ein unparteiischer Beobachter, war er die wirksamste politische Großfigur, die für Südtirol ein Herz gehabt hat und wirklich etwas getan hat. Ja. Das hat uns natürlich wahnsinnig imponiert. Meiner Meinung nach waren da viele Momente ausschlaggebend für sein Südtirol-Interesse. Erstens einmal hat er an schwierigen politischen Fällen a priori ein unglaubliches Interesse gehabt. Auch um den anderen zu zeigen, ihr könnt's das nicht, aber ich kann das schon.
Okay.
Er war natürlich auch erhaben über jeden Verdacht, dass das chauvinistisch oder gar spätnazihaft oder er war über alle diese Verdächtigungen natürlich als Jude, als Emigrant völlig erhaben und konnte sich auch eine Souveränität in seinem Verhalten leisten, zu denen andere gar nicht legitimiert waren. Und die Südtiroler sind immer ganz begeistert von ihm nach Hause gefahren. Und der wesentliche Satz, den er ihnen gleich beim ersten Treffen mitgab, lautete ungefähr folgendermaßen: Fragt mich um keinen Rat, ihr wisst's das selber am besten.
Ja, ja.
Das war der wesentliche Satz. Die haben aber, ich konnte es ihnen nachfühlen, es war nie ein Versuch dabei, gebt's eine Ruhe oder haut's nicht drauf. Er hat nur gesagt, bitte keine Menschenleben. Der Fritz Molden hat einmal aus einem Gespräch mit Kreisky veröffentlicht, dass der Kreisky bei seinem Gespräch sagte, wegen ein paar Mosten werden wir nicht wehleidig sein, aber Menschenleben bitte keine. Ich glaube, dass er das gesagt hat, aber ich war nicht dabei, aber ich bin der festen Überzeugung, dass sonst hätte uns das der Molden nicht berichtet. Dass er das gesagt hat. Und die sind natürlich auch mit dem Gefühl nach Hause gefahren, da ist eine sozialdemokratische Spitzenfigur. Der versteht uns, der weiß, was Freiheit ist, der weiß, was Minderheiten sind. Und das hat er natürlich, und sie haben mit dieser Hoffnung recht gehabt. Denn er hat den entscheidenden Schritt unternommen, bei dem der Molden und ich als die einzigen österreichischen Journalisten dabei waren, nämlich das vor die UNO zu bringen und die UNO zu einer Resolution zu bringen, die die Schutzmachtstellung Österreichs bestätigt hat. Da waren natürlich die Italiener sprachlos, die haben zuerst gelacht, wie da diese österreichische Delegation da daherkommen ist. Aber Kreisky hat das natürlich auch mit einer Kenntnis der internationalen Gepflogenheiten, des diplomatischen Vorgehens, der Verführungskunst, er war ja ein echter Verführer, bis zu seinem letzten Schnaufer. Das hat er natürlich unglaublich verstanden. Und ich werde nie vergessen, der Fritz Molden hat zu mir eines Tages gesagt, du, gestern ist der Kreisky nach New York gefahren, er bringt das vor die UNO, wir fliegen heute noch hinüber. Und wir sind dann hinübergeflogen und haben ihm am nächsten Tag in seinem Hotel, ich glaube, es war das Hotel California in New York, ich habe den Kreisky nie wieder in seinem Leben so gerührt erlebt, mhm. wie wir da aufgetaucht mhm. sind. Denn, dass wir keine Gesinnungsbrüder sind, das ja. wusste er eh. Diesen Anschein haben wir uns auch nie gegeben. Wir waren immer sehr stolz auf unsere Unabhängigkeit, wollten uns von keiner Partei vereinnahmen lassen. Und dann stehen auf einmal die zwei Hanseln da und sagen, ja, wenn sie uns brauchen, wir schreiben der Heimat jeden Tag Zeitungsseiten. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Und dann, nach Tagen, dass wir jeden Tag in der Presse und im Bildtelegraph mit Aufmachern erschienen ist, ja, ja. was die Kreisky-Kommission da machte, da sind dann andere Journalisten auch nachgekommen und der Kreisky hat uns da umarmt in dem Hotel. Das ist die einzige Umarmung meines Lebens, die ich von ihm empfand. Und hat gesagt, ich werde euch das nie vergessen. Ich habe ihm dann ein paar Mal nur gesagt, sie haben mir einmal versprochen, sie werden mir das verhalten nie vergessen, davon merke ich nichts. Aber ich verzeihe ja oder ich verstehe Politiker sehr gut, dass für sie auch andere Gesetze gelten. Sie streiten es nur ab, dass für sie andere Gesetze, aber es gelten natürlich für sie andere Gesetze. Sonst kann man eine große Politik gar nicht machen. Und der Kreisky hatte natürlich große Politik vorgehabt. Und mit der Feiernacht und mit diesen mit der Feiernacht 61 ja. und mhm. die am 11. Juni 61 mhm. und der die UNO, die wichtigste UNO-Vorsprache war Moment, die Feiernacht war 61 und die Vorsprachen waren 59, 60, ja, ja. 61. Und da haben die Italiener erstens kapiert, dass die Lage viel ernster ist, als sie das angenommen mhm. haben. Und dass es in Südtirol einen Kern gibt, für den das ernst ist, mhm. Das Leben herzugeben. Ja. Ja. Sie haben ja auch einen ganzen Haufen ihr Leben hergegeben. Und das mit einem befreundeten Staatschef, der weiß, was Südtirol-Politik machen heißt, verbunden, das hat zur Gründung der 19er-Kommission geführt und die 19er-Kommission, sie war 61 oder 62, ich weiß nicht mehr, das war der wichtigste Schritt. Ja. Da haben die Italiener, die ja zuerst gesagt haben, also euch Österreicher geht's überhaupt nichts an, die Südtiroler sollen sie putzen, das ist unsere Sache, das ist Rom, nicht Bozen und nicht Meran, das ist Rom. Mhm. Das haben sie sich dann nach der Feuernacht und natürlich im Zusammenhang mit der von Kreisky erreichten UNO-Resolution haben sie kapiert, na mal lieber, das ist viel ernster, als wir in Rom glauben. Mhm. Ich rechne das dem Kreisky mein ganzes Leben lang hoch an. Ich rechne es ihm umso höher an, als in Wien der Spott über Kreiskys und unser Verhalten viel größer war als die Sympathie. Mhm. Bombenwerfer und Terroristen und der Kreisky geht da noch dazu vor die UNO und was. Mhm. Und mir hat das eben so imponiert, dass einer, dem man gar nichts ans Zeug flicken kann, der auch emotionell nicht, so wie zum Beispiel der Molden vorbelastet war, dass so einer dann das Herz und die Kraft hat, da wirklich was zu bewirken. Ja, das wäre eigentlich die Geschichte Kreisky Südtirol gewesen.
Darf ich ein bisschen was nachfragen?
Ja, klar.
Sie haben einige sehr interessante Aspekte angesprochen. Sie haben gesagt, Sie sind eigentlich von Molden und Pfaundler über Südtirol informiert worden. Mich würde interessieren, was Ihnen Molden und Pfaundler erzählt haben. Also wie Molden und Pfaundler die Geschichte...
Da habe ich Ihnen keine Neuigkeiten zu berichten. Die wirklichen Verhältnisse aufgezeigt. Das war weder in der österreichischen Publizistik bis dahin ein großes Thema, noch war irgendwann überhaupt daran zu denken, dass sich die Italiener auf Verhandlungen mit dem Staat Österreich einladen. Und das haben halt der Pfaundler und der Molden haben mir dann klar gemacht, was da unten ist. Mit überhaupt keiner Gleichberechtigung. Ja. Mit x Sachen, die im Gruber de Gasperi Abkommen drinnen standen, überhaupt nichts im Sinn gehabt, die Italiener, sondern verschieben, verschweigen, nicht einmal ignorieren. Und das wusste ich bis in bezeichnende Details vor den Unterrichtungen durch Molden und Pfaundler nicht. Aber sie haben mir einfach ein Bild der Tatbestände gegeben und den Fritz Molden habe ich gekannt wie einen Bruder. Der gehört wirklich zu meinen Lebensmenschen. Auch ob des Vertrauens, das er mir schenkte und durch, das war auch sein weltoffener Typ. Er war ja sehr gut mit dem Kreisky. Ich wusste natürlich, dass diese Erzählungen des Fritz Molden keine chauvinistischen Grausamkeitsmärchen sind, sondern dass der die Situation kennt und berichtet, wie sie ist.
Also, warum ich nachfrage, ist... Ich habe ja die Zeit zum Glück nicht erlebt, sagen wir so. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn man über solche Erzählungen einfach auch ein Gespür dafür kriegt. Also wie die Situation in den 50er Jahren in Südtirol war. Das ist eigentlich der Grund, warum ich nachfrage. Beziehungsweise
das muss man sich alles vorstellen. Namen wegnehmen. Keine deutschen Schulen und so weiter. Das ist ja eine Demütigung, wie wir sie in ihrem ganzen Leben nie erlitten haben.
Und Sie haben dann im Zuge dieses BAS Nordtirol, haben Sie vor allem Kontakte mit der Südtiroler Abteilung des BAS gehabt oder haben Sie auch sehr viele Kontakte mit den damaligen Politikern in Südtirol gehabt?
Also, ja, wie war das? Ja, Maniago hauptsächlich. Man muss ja darüber im Klaren sein, dass die Anschläge, die Öffentlichkeitsarbeit, wie wir das immer nannten, die haben ja schon längst vor der Feiernacht begonnen. Nur mussten die Südtiroler und natürlich auch Molden, Pfandler, meine Wenigkeit, zur Kenntnis nehmen, jeder Aufstand in Südafrika und jeder Aufstand in Griechenland ist in allen österreichischen Zeitungen gestanden. Mhm. Nur da war, was in Südtirol sich abgespielt hat, wurde entweder überhaupt totgeschwiegen oder es handelt sich um übertriebene Extremisten. Na, so etwas von einem Extremisten und einem beherrschten und verantwortungsbewussten Menschen wie den Kerschbaumer habe ich ganz wenige in meinem Leben getroffen. Und diese Gründung des BAS und dann mit dem Hauptereignis der Feiernacht und Inhaftierung und Folterung von Hunderten von Menschen und schwerste Strafen im Prozess, das hat erst begonnen, internationale Wirkung zu zeigen, durch Großereignisse wie Feiernacht, weil da hat so gescheppert, dass man es in ganz Europa gehört hat. Und natürlich auch, wenn ein so angesehener internationaler Politiker wie der Kreisky, Jude noch dazu, das dürfen wir in dem Zusammenhang nicht vergessen, hier zur Vernunft aufruft und zwar den italienischen Staat beidelt, dann hat das einfach ein völlig neues politisches Klima. Zuerst war das politische Geschäftelhuberei von irgendjemand und irgendeiner hat halt irgendwo Handgranaten geworfen, aber dann war das auf einmal politische Situation von europäischer Größenordnung.
Waren Sie eigentlich in Sigmundskron bei dieser großen Demonstration 1957?
Nein, war ich leider nicht dabei.
Wir haben jetzt vielleicht hätte es sein können.
Interessant ist dadurch noch zu sagen, der Maniago, der ja auch einer der südtirolischen Hausheiligen zu Recht war und ist, der hat ja einmal mitten in diesen Verhaftungswirbeln gesagt, ja, wenn er wüsste, wer die Täter sind, würde er sie verhaften lassen und so weiter und so fort. Und das hat er ja alles zurückgenommen. Der Maniago und der Gruber haben bei einem gemeinsamen, ich weiß nicht, wer von denen 80. Geburtstag feierte, in der Industrie, in Wien, im Haus der Industrie, habe ich mir die beiden hergenommen. Ich kannte sie ja sehr gut und sie mich auch. Und habe ich gesagt, ja bitte, wie ist das jetzt? Willst ihr euch nur immer ein, ihr hättet die Autonomie bekommen, ohne die Feiernacht und ohne die Resolution? Na, habe ich gesagt, da habt ihr vollkommen recht gehabt. Die haben also diese Verurteilung absolut zurückgenommen. Sowohl der Außenminister Gruber wie der Landeshauptmann Maniago.
Eben, weil auf das wollte er zurück. Also Maniago oder auch die Leitung der SVP hat ja nach der Feuernacht sehr massiv abgelehnt.
Der Bischof Gagita, Märchen erfunden hat, dass das kommunistisch aus Moskau sowjetisch angezündet ist. Also das haben sie alles dann abgeschworen.
Aber wie ist es Ihnen da mitgegangen, wenn dann die die Anführer der Südtiroler offiziell so Position gegen den BAS bezogen haben und gesagt haben,
dass naja, da, wir haben natürlich die Leute, viele davon gekannt und haben intensive Gespräche mit denen gehabt und das hat sich von Jahr zu Jahr gebessert. Die haben ja auch gemerkt, dass sie seit Jahr und Tag verhandeln und nichts ändert sich. Ja, ja. Und dann blitzartig mit UNO und mit der Feiernacht. Mhm. Ohne die Feiernacht. Rom hat einfach zu Recht die Hosen vollgekriegt, was da in Südtirol ausbricht.
Mit der Feiernacht wurde ja dann ein Visum erhängt für alle Österreicher und Österreicher.
Bitte?
Die Italiener haben ja dann nach der Feiernacht einen Visumzwang eingeführt für die Österreicher und Österreicherinnen. Ja. Nehmen an, sie haben dann nach dem Juni 61 nicht mehr so einfach nach Südtirol fahren können, oder?
Naja, so einfach nicht, aber da hat uns sehr gut genützt die Tätigkeit als prominenter Journalist. Die haben sich gehütet, sozusagen, die ganze europäische Pressefreiheit aufs Spiel zu setzen, wenn sie mit uns jetzt darüber anbandeln. Wobei die kostbarste Figur der Molden mit seinen internationalen Beziehungen war.
Also das heißt, die haben auch Angst gehabt, ihnen, wenn sie jetzt so brutal ihnen gegenüber sind, dass sie schlechte Medienberichte im Ausland kriegen. Ja.
Okay. Nachweisen konnten sie uns nichts. Ja. Sie wollten sich nicht sozusagen selbst zum zweiten Mal einen so großen Irrtum in Sachen Südtirol einbrocken. Einmal haben sie ja mit der Nullifizierung, das ist kein Problem, und die sollen ins Maul halten und so weiter und basta und nichts. Und da haben sie sich also schon sehr getäuscht. Da hat natürlich als Figur der Kreisky ungeheuerlich gewirkt. Österreichischer Bundeskanzler, Jude, Emigrant, Obermacher der sozialistischen Internationale. Na, da haben sie sich dann natürlich diese, es gab ja auch sozialdemokratische Regierungen in Italien, wo sich die Genossen dann bei der Internationale getroffen haben und der Kreisky dann ganz schön am Deckel gehabt hat. Und denn er konnte ja auch sehr, sehr offene und grausame Seiten aufziehen. Er war ein mit allen Wassern gewaschener Politiker, das steht fest. Und es ist auch interessant, wenn ich mit meinen Südtiroler Freunden, nur bin ich langsam allmählich der Älteste, 82 Jahre, es gibt ja fast keine mehr. Da hatte er natürlich auch ein Riesenansehen, weil die haben natürlich schon engagiert, was der gebracht hat, wie er die internationale Politik in die Sache eingespannt hat.
Dann schwenke ich jetzt zur internationalen Politik. Sie waren bei dieser ersten Verhandlung vor der UNO 1960 dabei. Ja. Wie war das?
Also das war natürlich erstens einmal für mich eine wirklich denkbare Schulwoche. Ja. Der Kreisky hat sich mitgenommen, seine besten Diplomaten. Er hatte mitgenommen den Kirchschläger und den Waldheim, die natürlich damals auf dem Höhepunkt ihrer diplomatischen Kenntnisse und ihres Ansehens waren. Und dann hat der Kreisky natürlich gewusst, wie man Stimmung macht, wie man sowohl mit Politikern wie mit Diplomaten spricht. Das sind zwar völlig getrennte Völker, die Politiker und die Diplomaten. Er war aber beides und hat beides gekannt. Er hat uns, er war offensichtlich so gerührt davon, dass wir am nächsten Tag auf einmal dastehen, ohne dass uns jemand dazu aufgefordert hat. Und er hat uns sofort in diese Arbeitsgruppe, es waren jeden Tag zwei Arbeitssitzungen, Vormittag und am Abend, Vormittag Befehlsausgabe, abends Bilanz, was haben wir ausgerichtet, wer glaubt uns, weil es hat natürlich eine Mordsschneid dazu gehört, denn die große UNO hat ja überhaupt keine Ahnung von dem Südtirol-Problem gehabt. Und da hat diese Gruppe von erstklassigen Leuten, die da aus seinem politischen, aus seinem außenamtlichen Stall mitgebracht hat, die natürlich Leute wie vor allem der Waldheim war ja in der UNO unheimlich daheim. Das war wirklich eine Missionierung der UNO in Sachen Südtirol. Und wir haben das natürlich publizistisch, waren wir vom eigenen Wonnegrunzen umzingelt, wie man die Entstehung, wie man Stimmung macht, wie man aus einer Affäre dann wirklich eine Staatsaffäre macht. Und da war eben, wie gesagt, am Vormittag war die Befehlsausgabe und dann noch am Abend war dann die Bilanz. Was haben wir erreicht? Ja. Wer glaubt uns? Am Anfang haben ja alle Feinde gesagt, ihr seid zwar völlig deppert worden, auch zum Kreisky. Du glaubst wohl nicht, dass die UNO eine Südtirol-Resolution machen wird. Er aber mit seiner ruhigen, aber auch, er war ja auch ein gottbegnadeter Schauspieler. Er hat sich die richtige heilige Wut verordnen können und hat solche ungläubigen Thomasse zusammengeschrien, dass gerade gekracht hat.
Wirklich?
Ja, ja. Aha. Und das hat uns natürlich alles sehr gut gefallen.
Der Waldheim wird ja in der Forschung gesagt, dass der deshalb auch sehr wichtig war, weil er diese ganzen, zum Beispiel afrikanischen oder lateinamerikanischen Staaten auf die Seite von Österreich gezogen hat, die eben auch gerade erst unabhängig geworden sind und damit ein Verständnis für das Anliegen gehabt haben. Aber die ehemaligen Alliierten waren ja eigentlich auf der Seite von Italien.
Ja, klar.
Wie ist es? Sie haben vorher gesagt, Sie waren immer so ein Anhänger von Amerika.
Ja.
Amerika war ja, also gerade sehr, sehr lange auf der Seite von Italien. Ja. Wie ist es Ihnen damit gegangen, dass die USA so lange kein Verständnis
hat? Das haben wir einfach als einen politischen Irrtum, den wir für empörend fanden. Da hat auch wirklich groß gearbeitet der Fritz Molden, der ja auch die Chefs der wichtigsten Zeitung, die New York Herald Tribune, den New Yorker und alle diese Leute indoktriniert hat oder zumindest ihnen erklärt hat, was da wirklich gespielt wird und wie da auf die Menschen, auf den Menschenrechten herumgetrampelt wird. Also die Verdienste des Fritz Molden waren da ganz besonders rühmenswert.
Und da gab es dann auch Berichte in amerikanischen Medien?
Da gab es Berichte in amerikanischen Medien, in den großen, die Amerikaner hatten ja zu dieser Zeit noch eine geringe Weltsicht. Die United States of America war die göttliche Großschöpfung, ja. Und alles andere war ein Nullum. Mhm. Und das haben sie nicht einmal besser gemeint, sondern in diesem Sinn wurden sie erzogen und haben sie Politik gemacht. Mhm. Außerdem darf man ja nicht vergessen, dass die keine wirkliche Praxis in internationaler Politik hatten. Es waren ja lauter grimmige US-Inländer, die Präsidenten waren. Die einzige große Ausnahme, der allerdings sehr große Roosevelt natürlich, der hat schon gewusst, wie man auf internationalem Klavier spielt. Mhm. Aber so, was dann noch gekommen ist, aber mittlerweile haben sie es schon gründlich gelernt.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich würde gern, so ein Gespür dafür kriegen, wie diese zwei Sitzungen täglich abgelaufen sind. Also wie da die Stimmungen ja, waren.
Das war eine Workshop-Arbeit.
Aha.
Den Ton angegeben hat, natürlich für Autorität hat er ja sehr viel übrig. Er ist ein verlässlicher Demokrat gewesen, aber auch ein verlässlicher Machthaber. Er hat ein sehr gesundes Verhältnis zur Macht bekommen und er hat sehr dazu geneigt, jeden, der anderer Meinung war, für einen Trottel zu erklären. Ich könnte mit Beweisen haufenweise
Sie sich keinen Sorgen.
Auf ein Einwärter,
das
bin ich ihm schuldig. Das war eine ganz zwanglose Konferenz, Tag zweimal. Ob es jeden Tag zweimal war, kann ich nicht sagen, aber ich glaube schon, das ist ja alles so wahnsinnig lang her.
Ja, sicher.
Das ist ja jetzt schon 50 Jahre her. Es waren immer denkbar offene Diskussionen. Natürlich war für Molden und mich, aber vor allem für mich, weil der Molden hatte ja in solchen Dingen schon mehr Training, obwohl er nicht viel älter war als ich. Es war natürlich die Crème de la Crème an österreichischen Diplomaten da. Das waren natürlich lauter gescheite Leute, die auch nicht die geringste Angst hatten, dem Herrn Außenminister zu widersprechen. Sie waren auch alle per Du untereinander, wie es ja im Außenamt üblich ist. Man hat da schon dem Kreisky deutlich angemerkt, dass er weiß, welche Top-Mannschaft er sich da mitgenommen hat.
Mhm. Und also er hat die auch gezielt ausgewählt.
Ganz, überhaupt keine Frage. Und das waren natürlich keine Dilettanten, sondern das waren Profis, herrliche Profis.
Und Sie haben auch beigetragen, nehme ich an diesen Diskussionen.
Ja, ich habe an diesen Diskussionen vom journalistischen Standpunkt beigetragen, aber schon sehr zurückhaltend, denn an sich war das ja eine gewaltige Geste, dass Kreisky zwei Journalisten an so einer Insider-Partie teilnehmen zu lassen.
Ja.
Denn wir haben ja auch da mitgekriegt, wo es nicht funktioniert hat. Aber das war noch ein anderer Journalismus. Heute besteht Journalismus darin, Unter allen Umständen muss wer aufplattelt werden. Ja. Mhm. Jede große Sache hat auch eine kleine Seite. Und wir natürlich haben etwas, was ungünstig sein könnte oder was dann zu einem Vorwurf ans Ausland führt, hatten wir, da hätten wir uns foltern lassen, das haben wir nie berichtet. Das hat der Kreisky natürlich auch vorausgesetzt, dass wir wissen, was berichtenswert ist und was, was nicht.
Ich meine, er hat natürlich auch gewusst, dass Sie für die Sache sind. Ja. Ich meine, das war ja, das Entscheidende.
Ja, das war ja völlig klar.
Eben. Das war ja das Entscheidende dieser Zeit in Wien, soweit ich das verstehe, dass es da eigentlich parteiübergreifend so eine Meinung gegeben hat. Südtirol ist ein wichtiges Anliegen. Ja. Also von dem her, dass da jetzt, dass Sie dann irgendwie was Negatives berichten, das wäre schon eher ungewöhnlich gewesen. Ich habe zwei Fotos bei uns im Archiv gefunden. Ich fürchte nur, die sind vielleicht von 1961, aber das heißt, vielleicht können Sie sich da auch dran erinnern.
Ja, da hinten ist der Waldheim.
Der Waldheim, genau.
Ja.
Also bei dem vermute ich sehr stark, dass das 61 war, weil soweit ich weiß, war der Chic frei nur 61 dabei.
Ja. Den Zechtl habe ich natürlich gut gekannt. Der Zechtl war ein sozialdemokratischer Landesrat und ein ganz prima Bursche, der war natürlich auch mitgegangen bei unserer Partie. Er musste natürlich auch ein bisschen mehr noch aufpassen als wir. Wir mussten ja auf nichts aufpassen, als dass wir der Sache nicht schaden. Damals war ja die Stimmung in Österreich so, was hat ein sozialdemokratischer Landesrat mit den Krawallen in Südtirol zu tun.
Mhm. Das heißt, der Zechtl war beim BAS? Also zumindest am Rande.
Er war sicher nicht dabei, aber ein assoziiertes Mitglied.
Okay. Ich verstehe.
Ja.
War ja noch der Botschafter Matsch, der österreichische Botschafter bei der UNO, der offensichtlich auch sehr gut Kontakte knüpfen. So was mir alle erzählt haben.
Fantastisch natürlich. Ja. Fantastisch. Das konnte natürlich auch niemand so gut funktionalisieren wie der Staatssekretär bzw. der Außenminister persönlich. Das ist eh klar. Er hat sie alle gekannt. Von vielen war er jahrelang der Chef. Also das aber als wirklich ebenbürtig hat er immer Waldheim und Kirchschläger. Deswegen ja auch so viele haben sich gewundert, dass der Kreisky sich in der Affäre Waldheim, die ich für einen Skandal halte, denn ja nichts von den Behauptungen ist bewiesen worden, nichts, überhaupt nichts. Er kommt aus einer Anti-Nazi-Familie und so weiter und so fort. Er hat sich blöd verteidigt, das steht eh fest. Aber Blödheit ist ja was anderes als verbrecherisch. Ja. Und ihm hat man ja der NS-Verbrechen bezichtigt, was wirklich eine Sauerei ist. Aber diese zwei hat er als absolute Edelsteine betrachtet. Die waren ihm völlig ebenbürtig. Darum hat er den einen zum Bundespräsidenten gemacht. Der andere war immerhin Chef der UNO.
Also das muss sehr faszinierend gewesen sein, da drüben dabei.
Fantastisch.
Und waren Sie dann bei den Sitzungen, waren die öffentlich, konnte man da zuhören?
Nein, das war völlig geschlossen. Nein, das war eine Verschwörerpartie, die etwas erreichen wollte, die Internationalisierung des Südtirol-Problems. Ja. Das ist ja nicht so, auch wenn der Schmalke den Kreisky anhängen wollten, er war ja nicht bei der Bombenwerferpartie dabei, sondern er hat als Ziel gehabt, und das haben ihm die wenigsten geglaubt, dass er das zusammenbringt, die Internationalisierung des Südtirol-Problems. Und damit ist es ja ernst worden. Ja, ja. Und das ist ihm ja wirklich, das war einer seiner größten Triumphe. Mhm. Und das hat natürlich, uns hat das wahnsinnig imponiert. Und,
Können Sie sich da dann noch erinnern an die Reaktionen in New York auf diese Resolution? Also jetzt nicht von Seiten
kann der Österreicher, können Sie nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war, es war ein ungläubiges Erstaunen, weil wie die Kreisky-Truppe, wir haben ja nichts gemacht, wir waren Beobachter, wie die Kreisky-Truppe angefangen hat, da zu missionieren, da hat man natürlich viele Stimmen gehört, die sind wohl ein bisschen beschädigt da oben. Die haben natürlich geglaubt, dass der Verbündete aus Weltkrieg II Italien zu beschützen und dessen Interessen zu verfolgen sind. Die Italiener haben ja auch nur am Anfang ein verächtliches Lächeln gehabt. Ist ja gleich genug zurechnungsfähig.
Genau, das habe ich gestern noch gelesen, dass es dann eine Stellungnahme gegeben hat, ich glaube vom irischen Präsidenten zugunsten, also der die Resolution unterstützt hat, wo dann offensichtlich einer von den italienischen Politikern vollkommen ausgezuckt ist vor der UNO, weil er das nicht glauben hat können, dass jemand das ernst nehmen kann. Also das glaube ich schon auch, dass Italien da realisiert hat 1960. Naja, so
ja, das einfach war ist es so einfach geht es nicht. Ja. Mit der Internationalisierung ist der Weg zur Autonomie wirklich angetreten worden. Das steht außer Frage.
Ja, ja. Wenn Sie sich jetzt so, also eben, Sie haben gesagt, das war Feuernacht, also der Gang vor die UNO, die UNO-Resolution und die Feuernacht waren entscheidend, das, was in Gang gekommen ist in Südtirol. Und Sie durften ja dann in den 60er Jahren auch noch nach Südtirol reisen. Können Sie sich da dran erinnern, wie sich das verändert hat in Ihrer Wahrnehmung? Oder also so, wie war denn dann die Situation in den 60er Jahren in Südtirol aus Ihrer Sicht?
Naja, erstens einmal haben die Verantwortlichen Südtiroler, da denke ich jetzt nicht an die BAS, sondern an SVP und so weiter. Es hat ja auch außerhalb der SVP gewichtige Stimmen gegeben, die da ernsthaft von Nutzen waren. Die haben ja vorher zu den ganz ungläubigen Thomassen gezählt. Und auf das haben wir gewartet, dass die Wiener und noch dazu Wiener Journalisten, auf euch haben wir gewartet. Und das hat sich also gehörig umgedreht. Man hat die Rolle Kreisky sehr zu schätzen gewusst, auch in der SVP, also sowohl Maniago wie später der Turnwalder, das ist überhaupt keine Frage. Und man hat mitbekommen, dass sich die Situation gewaltig aussichtsreicher gestaltet hat, als das noch vor relativ kurzer Zeit der Fall war. Weil da haben uns ja viele gesagt, Kinder, das ist doch völlig hoffnungslos. Die Ithaker haben das sehr gescheit verstanden im letzten Augenblick, als EK kein Leben mehr zu riskieren war, sind sie geschwind übergetreten und, sind Alliierte und so weiter und so fort. Das war auch einleuchtend. Nur wir wollten das nicht glauben. Und für Kreisky, das war nicht seine Hauptmotivation, aber einer der Gründe, die ihn motiviert haben, war, ich sage euch jetzt einmal, was internationale Diplomatie eines kleinen Staates fertigbringt. Damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. Die haben einfach geglaubt, sie lassen uns da ausrutschen auf dem Eiswasser, das sie ausgeschüttet haben. Nichts.
Jetzt war ja diese UNO-Resolution eigentlich der Schritt dafür, dass es quasi die Entscheidung zugunsten einer Autonomie in Italien, aber eben einer Provinzialautonomie gehen sollte und weg von diesem Selbstbestimmungsrecht, das ja doch in den 50er Jahren noch ganz stark das Thema war.
Ja, das ist ja noch immer nicht tot.
Ist immer noch nicht
das
tot.
Ist das ist immer stimmt. nicht tot, da gibt es noch viele, die glauben, und mir wäre das auch sehr sympathisch, denn ich habe gerade unlängst in einer Rede in Südtirol gesagt, ich bin nicht so Südtirol begeistert, nur euretwegen. Ich bin ein österreichischer Imperialist, ihr kehrt weder euch, noch kehrt ihr den Italienern, ihr kehrt uns. Und da haben sie gehörig geräuspert, natürlich, ihr kehrt uns. Und man darf nicht vergessen, das ist heute die wohlhabendste Autonomie, die es in irgendeiner Region in Italien gibt. Das ist ja ein Wirtschaftswunderland geworden. Auch aus der eigenen Tüchtigkeit. Die Südtiroler sind weitaus tüchtiger als die Nordtiroler.
Ja, lassen wir mal so stehen. Ja. Aber ich meine, das stimmt natürlich. Es ist eine von den wirtschaftlich prosperierendsten.
Sehr geholfen in diesen Situationen hat uns natürlich der Landeshauptmann Wallnöver.
Ja.
Gebürtiger Finchgauer.
Der Finchger.
Busenfreund des Kreisky. Die zwei haben sich ja unglaublich gut verstanden. Zu vielerlei Ärger, sowohl vom Ärger in der SPÖ wie in der ÖVP. Ja. Weil die zwei wirklich allerhand miteinander Draht haben. Und der hat natürlich auch, was heißt auch, der hat natürlich Türen aufgemacht bei Kreisky und der hat natürlich dem Kreisky auch bestärkt in seiner Pro-Südtirol-Haltung. Und der Wallnöfer war natürlich, das war ein Menschenverführer. Die haben Ähnlichkeiten gehabt.
Ja,
ja, die, der Kreisky und der Wallnöfer waren wirklich im positiven Sinn des Wortes, nicht im negativen.
Ja, ja.
Im positiven Sinn waren das Verführer. Die konnten einen umdrehen. Und sie haben das auch gewusst, dass das können. Darum war ja ich so maßlos enttäuscht. Kreisky Bacher war zu Journalistenzeiten ein ganz anderes Verhältnis als zu ORF-Zeiten. Er hat das einfach nicht ertragen, dass jemand von ihm völlig unabhängig ist. Denn er hat ja die Regierung in einem Ausmaß in der Hand gehabt. Der Konflikt Andros Kreisky ist nicht nur wegen der Vermögenssachen, sondern auch wegen des Aufmümpfigsein des Andros. Das schon, bei Kreisky hat es kein Aufmümpfigsein gegeben. Und er hat zu mir eines Tages gesagt, Sie verhalten sich, als ob der ORF Ihnen gehörte. Habe ich gesagt, na, Herr Bundeskanzler, das unterstellen Sie mir nur. Mhm. Aber es gehört weder Ihnen noch mir. Nur wenn es von uns zwar jemanden gehört, dann mir, weil der Generalintendant auf jeder Seite des Rundfunkrechts vorkommt, der Bundeskanzler nicht ein einziges Mal. Und das hat er natürlich. Ich habe mir ja gedacht, dass er sich sehr freuen wird, weil er, wir haben ja miteinander einige Sachen gemacht, und zwar Sachen, die ihm sehr gut getan haben. Mir auch, gar keine Frage. Aber ihm haben es noch besser getan als mir. Denn die ganze Südtirol-Geschicht, die hat ihn natürlich auch Stimmen aus misstrauischer Seite gebracht. Das hat er natürlich auch in seinem, er hat da seine Österreich-Supermatura abgelegt. Das steht außer Frage. Aber verdient hat er mit Auszeichnung maturiert. Das steht auch außer Frage. Aber er hielt das einfach nicht aus, dass eine große Anstalt, die sich selbst gehört, aber wo doch in allen Gremien die Parteien drinnen sitzen, nicht der Bundeskanzler das erste und das letzte Wort hat. Und ich habe ihm gesagt, sie haben überhaupt kein Wort bei uns. Und natürlich, das ist ja dann, es war eine ganz merkwürdige Gegnerschaft. Der Kreisky hat eines Tages am Höhepunkt und er kämpfte, hat er gesagt, wenn ich was von Ihnen will, komme ich zu Ihnen und wenn Sie was von mir wollen, kommen Sie zu mir. Die Gesprächsbasis war auch während der Mordsituation, wo er mich also öffentlich geschlachtet hat, die war immer gegeben. Und ich bin kein Kreisky-Fan, aber ich schätze ihn sehr hoch.
Aber es gab doch dann, wie Sie das zweite Mal Generalintendant waren, also von 78 an, da sind Sie dazwischen nochmal gewählt worden und da hat ja die SPÖ, zumindest Teile, haben ja dann durchaus auch für Sie gestimmt. Also irgendwie ein bisschen was hat sich
aber verhalten. Gegen den Einwand der Partei.
Ja, natürlich.
Und gegen den Einwand des Kreisky. Der Kreisky hat zwar den Einwand nie offen geäußert, die Partei ja. Ich habe immer 3 bzw. 4 sozialdemokratische Stimmen. Ich habe schon immer ein halbes Jahr vor der Wahl gewusst, dass es wieder wäre. Weil die haben gesagt, da tun wir einfach nicht mit. Du kannst das so gut. Das ist alles ein Schmälwand, der Kreisky erzählt. Das ist ein Schwarzfunk. Hat überhaupt nichts mit ihm. Bei mir war nichts mit Schwarz und mit Rot und mit gar nichts.
Und das heißt, Ihr Anliegen war da wirklich, den ORF in eine moderne Zeit zu führen, nein, oder wenn ich das so übersetze?
Ja, das war einfach, es war die schönste Zeit meines Lebens. Die 20 Jahre, den ORF führen zu dürfen, halte ich für die größte Vergünstigung, die mir mein Schicksal gewährt hat. Das größte Kulturinstrument des Landes, das größte Informationsinstrument. Endlich einmal nicht mehr bei allem dran denken müssen, was kostet's denn? Denn sowohl Unterhaltung wie Kultur wie Information sind teure Geschäftsfelder. Und das war da. Und das war. Es haben mich oft Leute, denn ich muss ehrlich sagen, die freudigste Zeit meines Lebens war der ORF und ich habe zumindest 14 bis 16 Stunden im Tag im ORF verbracht. Und da haben sie mich dann manchmal gefragt, wenn das einzige Licht im großen Haus bei mir bleibt ist, ob ich denn so pflichtbewusst sei. Ja. Habe ich gesagt, so sind, das ist ein völliger Irrtum. Und das hat mit Pflichtbewusstsein überhaupt nichts zu tun. Es freut mich so. Ich habe nichts lieber getan, als dass wie Sie wahrscheinlich eh wissen, ich war zweimal Kohl-Berater, auch hochinteressante Zeiten meines Lebens. Und der Kohl wollte unbedingt, dass ich draußen bleibe. Und ich habe gesagt, das war nach meinem ersten Hinausschmiss.
Ja, genau.
Und dann habe ich gesagt, du, ich kann da nicht bleiben. Ich führe in 3 Jahren wieder den ORF. Hat er gesagt, du wirst ihn nie mehr führen. Und dann habe ich ihn noch 2-mal bekanntlich geführt.
Genau.
Und die deutschen Jahre waren auch eine ungeheuerliche Lehrzeit, weil das ist natürlich ein völlig anderes Klima im Zentrum einer europäischen Großmacht, der europäischen Großmacht. Zu sitzen.
Was ich zu der Zeit war,
und ich hatte das Glück, dass der Kohl sehr viel von mir hielt und wir buchstäblich unser Leben gemeinsam verbrachten.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie Berater von Kohl geworden sind?
Ja, das ist ganz komisch gekommen. Das ist, ungefähr ein Jahr, nachdem ich Generalintendant war, habe ich die Bude schon ziemlich ausgeräumt und umgedreht gehabt. Und war das schon im ganzen deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Rundfunkwesen, hat man sich, wie mir berichtet wurde, immer den Kopf geschüttelt, wie macht er denn das? Und der haut die Politiker aus und so weiter und so fort. Und ich habe es ihnen dann auch mal erklärt, habe gesagt, ich kann Ihnen euch schon sagen, warum. Weil ich es nicht mache, um es zu bleiben, sondern um es zu sein.
Ja.
Ihr wollt es ewig bleiben, ich habe es 3-mal rausgehauen. 2-mal rausgehauen und 3-mal bin ich gekommen. Moment, ja, Kohl. Und der Ministerpräsident jedes Bundeslandes ist gleichzeitig der Aufsichtsratsvorsitzende der Führungsgremien im jeweiligen Bundesländerfernsehen, ARD, das ZDF, die Landesanstalten. Und eines Tages ist das, und ich habe natürlich gewusst, wer der Kohl ist, aber habe noch nie ein Wort mit ihm geredet gehabt. Ich habe höchstens gesagt, dass wir dem auch zu Ohren gekommen sind, aber bei mir hätte er nichts zu reden. Eines Tages ist das Büro Kohl am Apparat und dann Kohl gleich am Ding, sagt er, sagen Sie, mich interessiert das sehr, ich brauche Ihnen ja nicht erzählen, dass ich mit Fernsehen und Radio zu tun habe, mich interessiert das sehr, was Sie da in Wien anstellen und würden Sie einmal mich besuchen in Mainz. Und ich muss ehrlich sagen, es war eine Freundschaft vom ersten Augenblick. Hat völlig offen mit mir geredet. Und ein weiteres Jahr später hat er mich dann angerufen und hat gesagt, das war 1967, hat er mich dann angerufen und hat gesagt, sagen Sie, da war ich gerade wieder einmal rausgeschmissen. Hat er gesagt, sagen Sie, würden Sie mich als medienpolitischer Berater unterstützen bei den Wahlen 67. Habe ich gesagt, ne, da muss ich mich mit Ihnen unterhalten, denn ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Aktentaschenträger habe ich bin keiner. Und sagt er, nein, ich habe mich über Sie schon erkundigt, ich weiß schon, das habe ich auch gar nicht vor. Und dann bin ich zu ihm wieder rausgefahren und da hat er eben dann gesagt, die Medienpolitik ist unsere schwache Seite, verfügen wir nicht über entsprechende Glaubwürdigkeit. Sie haben auch im deutschsprachigen Rundfunk einen Ruf wie Donnerhall. Das haben mir ja meine Freunde von der ARD und vom ZDF gesagt, bist du deppert worden, du gehst da zum Kohl? Ich sage, genau so was habe ich noch nie gemacht. Aha. Das interessiert mich also wahnsinnig. Mhm. Und es war wirklich so, er hat mich dann vor der Hauptversammlung der CDU, da waren vielleicht 200 Leute, hat er mich vorgestellt. Er hat gesagt, man braucht zwar den Herrn Bacher nicht vorstellen, ich habe zwischendurch gesagt, nein, größten Wahnsinnig bin ich nicht. Bitte stellen Sie mich vor. Hat er gesagt, ich ersuche alle Dienststellen der CDU, dem Herrn Bacher zu allem Zutritt, zu jeder Konferenz, zu jeder Besprechung, die interessiert. Er wird einer meiner wichtigsten Ratgeber werden. Und das hat er in einem Ausmaß eingehalten, es war jede Tür offen, wenn ich nur am Horizont erschienen bin, weil sie gewusst haben, da steht der Kohl dahinter. Dabei war ja völlig lustig, wir sind ja Menschen vom völlig unterschiedlichen Temperament. Völlig. Und dann bin ich noch einmal raus. Also so ungefähr eineinhalb Jahre habe ich Dienst am Hofe Kohl gemacht, aber ich hatte neben dem Büro des Parteivorsitzenden auch eine Halle als Büro, zwei Top-Sekretärinnen, jede Art von Unterstützung.
Wirklich, zu der Zeit war das wirklich so, auch dieses Management schon so eine...
Ja, die CDU war natürlich immer. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was eine deutsche Großpartei für einen Apparat hat. Das Adenauerhaus war ein Hochhaus, in dem lauter Kanonen gesessen sind. Und die haben natürlich, die waren am Anfang derartig eifersüchtig, weil sie gesagt haben, ja, was ist denn das? Der holt sich da den Kolibri aus Wien, der ist weder ein Regierungsdirektor noch sonst was, gar nichts. Er erzählt uns auch überall, dass er nach einem Jahr wieder heimkehrt. Er will gar nicht da bleiben. Und das war natürlich ein begeisterndes Arbeiten.
Aber ich meine, es stimmt natürlich, die CDU mit Adenauer hat sie dann schon sehr, sehr viel repräsentiert.
Die haben überall, allein die Adenauer Stiftung als das Außenministerium, war dreimal so groß wie das österreichische Außenamt zusammen, hat in jeder Hauptstadt ihre Botschaft und. Ja. Also sagenhafte Mittel.
Ja. Das muss schon sehr spannend gewesen sein. Ja. Darf ich nochmal zu den Anschlägen? Ich weiß nie, wie ich dazu sagen soll. Sagen wir mal so Feuernacht und zu den Anschlägen irgendwie zurückkommen. Sie haben ja vorher irgendwie gemeint, also Sie waren im Prinzip schon für die Anschläge, Sie wären auch bereit gewesen,
ja, mitzumachen? Ja, nicht nur im Prinzip, auch konkret.
Okay, Sie wären bereit gewesen, mitzumachen?
Ich habe diese Meinung nach wie vor.
Ja, ja.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie ohne uns, also ich war da ja ganz kranzlicht, aber ohne den BAS hätten die Autonomie nie gekriegt.
Wie ist es Ihnen denn dann gegangen?
Bitte, das ist jetzt off the record.
Ja, soll ich kurz
ja, bitte wirklich.
Ja,
der okay. Geist geht.
So, jetzt läuft es. Es waren ja dann irgendwie eben nach der Feuernacht und mit diesen Anschlägen im Juli, wo dann die ganze Stromversorgung und der Zugverkehr lahmgelegt worden sind. Da sind ja dann diese massiven Verhaftungen,
ja.
Das ist eigentlich die richtige Verhaftungswelle
ja.
losgegangen. Das muss ja eigentlich ganz eine bedrohliche Situation auch gewesen
ja.
sein.
Irgendwie. Ja, die schwersten Folter.
Ja, eben ja. genau. Na, aber ja. also vom Klima in Südtirol ja. her, also ja. ich stelle mir das auch sehr ja. Ja,
angstbeladen. Also andererseits im Land zu einer Solidarisierung mit den kämpferischen Südtirolern geführt, wie es vorher nicht da war. Weil das habe ich gesagt, nein. Einsperren und so lang foltern, bis sie, da sind ja ein paar gestorben an der Folter. Ja, ja. Das ist, da hat dann das Verständnis auch der gestopftesten Wirtschaftstreibenden.
Und auch, glaube ich, die Dolomiten, die ja vorher auch total gegen die Feuernacht agitiert hat, war ja dann auch, ist hinter ihnen gestanden. Haben Sie in der Zeit den Kerschbaumer nochmal getroffen oder waren Sie beim
Prozess? Ich habe ihn oft getroffen.
Ja.
Ich bin oft getroffen, er war ein ganz armer Hund. Es hat sich österreichschwierig zu ihm verhalten.
Inwiefern?
Einen solchen schwer verletzten, zu Tod verzweifelten Menschen hat man einfach die Sorge, ums tägliche Brot abzunehmen. Und sie haben ihm nicht einmal die Staatsbürgerschaft gegeben. Jede Rotznasen von irgendwo, sowjetische oder was, kriegt die österreichische Staatsbürgerschaft zum Nulltarif. Das war schon sehr enttäuschend und noch schädlicher oder noch enttäuschender für mich war dann, dass natürlich Geheimdienste da mitzumischen begannen und Neonazi mitzumischen begannen. Ja, das kann ich schon sagen, warum die das konnten. Denn der BAS war durch die Verhaftungswelle gelähmt. Ja. Uns hat es nimmer gegeben. Es ist auch aus Schonung zu den Verhafteten natürlich jede öffentliche Erklärung und alles ausgeblieben. Das hat der Südtirol-Sache wieder sehr geschadet. Diese windschiefen Figuren, die da auf einmal... Mir sind im Augenblick, ich habe sie alle aufgeschrieben, in so einem Augenblick die Namen nicht gewärtig, aber das war einfach, die haben auf einmal Chauvinismus, Narzissmus hineingebracht und das kann ich wirklich beschwören, dass das sowohl als Vernunft wie als Emotion das Gegenteil von dem war, was wir wollten, vor allem als Vernunft, weil wir gesagt haben, na das brauchen wir, jetzt haben wir endlich die Internationalisierung in Gedanken und jetzt hauen uns die Neonazi alles zusammen. Also das vor allem der Fritz Molten, der als er, als er ein Neonazi war, der zum Tod verurteilt war, der aus der Strafkompanie geflüchtet ist und so. Also das muss man sich alles vorstellen.
Hat es da Diskussionen innerhalb des BRS gegeben dann mit diesem, also wie so eine Neonazi-Unterwanderung versucht wurde?
Der BRS hat dann nicht mehr funktioniert. Also, okay. Es war ja die ganze Führung verhaftet.
Ja. Ja, ich habe jetzt eher an den Nordtiroler BRS gedacht, also weil der war ja nicht verhaftet, der Südtiroler schon, aber in Nordtirol waren ja dann doch auch einige, die sehr weit in der Nähe vom Nationalsozialismus.
Ja, da habe ich keinen gehört. Also im Nordtiroler war der Oberkapo der Pfandler und dann der Welser. Also zwei solche, der Pfandler war aktives Widerstandsbewegungsmitglied und der Welser war hat überhaupt nichts zu tun, ne? Das waren diese Rotzer und den, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Mir fällt das jetzt nicht ein.
Ich versuche es auch gerade irgendwie für die Südtiroler BRS irgendwie. Aber ich stehe momentan auf der Leitung.
Die haben vielleicht missbräuchlich das Firmenschiff BAS. Wir waren ja alle draußen.
Ja, ja.
Der BAS hat sich in der Verhaftungswelle aufgelöst. Den gab es nicht mehr. Das hätte sich auch der heilige Kerschbaumer verbecken gehabt, dass während sie alle verhaftet sind, Dritte ihre Geschäfte besorgen.
Ja, ja.
Und alle, die einen Kopf in der BAS gehabt haben und aktiv bei den aktiven Tätern waren, die waren ja alle verhaftet.
Ja, die waren alle weg.
Es waren ja mehr Leute verhaftet, als Täter vorhanden waren.
Waren Sie bei der Beerdigung von Kerschbaumer?
Nein.
Waren Sie nicht, weil das wird ja in Südtirol schon auch als eben auch so eine Demonstration gegen die Staatsmacht erinnert. Ja. Und ich habe nur mit dem Hans Benedikt, da habe ich jetzt kürzlich gesprochen, der eben auch gesagt hat, also diese Beerdigung von Kerschbaumer, das war schon auch sowas.
Ja, das war ganz
was Unglaubliches. 15.000 Leute, die auf einer Beerdigung...
25.
Ah, dann habe ich mir die Zahlen falsch gemerkt, aber bei Zahlen bin ich ganz schlecht.
Ja, das ist ja möglich, dass ich die forschen.
Nein, ich glaube Ihnen das schon.
Nein, das war das größte Begräbnis, das es in der Geschichte Südtirols je gab.
Jetzt nehme ich ja an, dass Sie dann als Generalintendant nicht mehr so viel Zeit hatten, sich dem Südtirol-Thema zu widmen, aber wahrscheinlich Interesse hatten Sie doch noch. Wie würden Sie dann diese Entwicklung mit Verabschiedung des Pakets 69 bis hin heute, also dann 92 Streitbeilegung, wie würden Sie das beurteilen jetzt im Nachhinein?
Grundsätzlich beurteile ich das als sehr positiv. Die einzige Gefahr, die ich daran sehe, ist, dass es den Südtirolern hoffentlich nicht bald zu gut geht und sie ganz auf die Zeit vergessen, wo das alles nicht selbstverständlich war, was halt selbstverständlich ist. Was ihr Führungspersonal anlangt. Die Südtiroler hatten wirklich das fantastische Glück, zwei Landeshauptleute zu haben, die, ich kenne in Österreich keine von der Qualität. Der Maniago war überhaupt in der Leidenszeit der Hausheilige, auch wie er schon dahergekommen ist und mit seiner ganzen ungeheuerlichen Würde und seiner Selbstbeherrschung. Der Turnwalder ist natürlich ein politischer Manager der Sonderklasse.
Ja, ja.
Der, Der Maniago war ein großer, Maniago war ein großer Politiker, aber kein politischer Manager. Mhm. Der Thurnwalder ist ja wie vom lieben Gott eingesetzt, ein Manager, ein politischer Manager. Und ich sehe da offen gestanden ein bisschen schwarz, was, ob sie solche Qualitäten noch hervorbringen. Mhm. Aber an sich habe ich große Hochachtung vor dem Einsatz der Intelligenz und der Arbeitsfreude an dieser Aufbauarbeit, die dort geleistet wurde. Das ist ja eine Region des Wohlstands, des sozialen Ausgleichs, der gescheiten Leute, der Bozner Uni. Also das ist ja, und ich bete, dass das erhalten bleibt, weil da gehört natürlich auch schon der Geist der Gründerzeiten dazu. Mhm. Dass man das alles als selbstverständlich betrachtet.
Ja. Sie haben ja vorher gesagt, eben Selbstbestimmungsrecht finden Sie auch heute noch aktuell.
Ja.
In Zeiten von der EU, wo sich doch die Nationalstaaten ein wenig auflösen oder ein wenig an Relevanz verlieren.
Also ich merke von der Auflösung der Nationalstaaten gar nichts. Ich bin durchaus dafür, ich bin kein Kämpfer für die Nationalstaaten. Mir taugt diese Gemeinschaft unabhängiger Staaten recht gut. Aber wenn es einmal zu den Vereinigten Staaten von Europa kommt, würde ich sie auch wählen. Mhm. Aber ich wäre kein aktiver Kämpfer dafür. Das ist mir alles dann zu glatt, zu international. Die Internationalität hat ja auch einen riesen Nachteil, dass die Verantwortungen so schwer einzuhalten sind. Mhm. Weil das ist eh alles erlaubt. Und du darfst nur von Rechten reden. Pflichten gibt's gar keine mehr. Mhm. Und da bin ich etwas vorsichtiger und misstrauischer. Aber Schwierigkeiten hätte keine damit. Und es ist ein Unterschied, ob man in einer völlig fremden Kulturgeschichte lebt oder in der eigenen. Und die italienische Kulturgeschichte ist von der österreichischen meilenweit und häuserhoch entfernt. Das ist gar nichts Beiswilliges, sondern alle Staaten und Völker haben automatische Reaktionen. Mhm. Nur die Automatik ist nicht ein und dieselbe.
Ja, das stimmt.
Und daher mir würde also die Eingemeindung durchaus gefallen. Nur es ist eh niemand dafür. Wien tut nichts dafür, auch diese Durchschnittsfiguren, die heute an der Regierung, das können wir so alles sagen, die heute an der Regierung sind, haben kein Bedürfnis zu irgendeiner großen Handlung, sondern alles muss sicher sein. Das ist in Wien ist gar nichts los. Die Südtiroler fühlen sich in ihrem Wohlstand außerordentlich wohl und wissen, dass es ihnen besser geht als jedem österreichischen Bundesland. Und die Nordtiroler fürchten sich geradezu davor, weil die Südtiroler viel mehr mitgemacht haben, viel mehr aushalten, meiner Meinung nach das tüchtigere Land sind, auch das viel eigentümlichere.
Wir sind natürlich auch landwirtschaftlich oder von der Landschaft ein wenig bevorzugt. Das muss man auch
sagen. Tirol wäre durchaus auch von der Landschaft her zu größerem Eigenwillen ermutigend.
Ja. Aber auf jeden Fall ist es da auch, also sicher bevorzugt im Vergleich zu Nordtirol von der Landschaft her. Aber ich habe das jetzt auch in anderen Interviews angesprochen, das was ich so interessant immer auch finde, wenn man so über 60er, 70er Jahr, 50er bis 70er Jahr redet, ist einfach zu sehen, wie viel tatsächlich herausragende Persönlichkeiten es zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Eben, wenn man an einen Kreis gedenkt, an Wallenhöfer, an einen Maniago.
Ja.
Und dann schaut man sich heute um und ein wenig verzweifelt man.
Ja, wir leben ja deswegen in einer Demokratiekrise des gesamten Westens, weil man keine Persönlichkeiten mehr hat. Unsere Demokratiekrise ist eine Krise der Persönlichkeiten. Die guten Leute sagen, da wäre lieber Generaldirektor von einer geschmolzenen Firma als Bundeskanzler von Eschowitz.
Also von dem her stelle ich mir das schon sehr spannend vor, wen Sie da alles kennengelernt haben. Ich meine, Sie gehören ja selber dazu, auch zu diesen Persönlichkeiten, die es damals gegeben hat.
An Minderwertigkeitskomplexen habe ich nie sehr gelitten, aber ich habe mir die Fähigkeit, andere zu bewundern und zu verehren, sehr erhalten. Sehr erhalten.
Ja, das ist schon eine Qualität,
Weil sonst ist man ja überhaupt nichts wert. Wenn man die Größe anderer nicht erkennt und anerkennt, ist man eine windige Figur.
Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
Für mich war das ein sehr interessantes Gespräch.
Ja?
Ich habe ein so ausführliches Südtirol- und Kreisgespräch seit Jahrzehnten nicht geführt.
Ich habe es auch sehr, sehr genossen, weil ich finde schon, dass ein paar ganz spannende Sachen rauskommen sind. Und ich habe eine einzige letzte Frage noch. Ich habe Ihnen in meinem Mail ja geschrieben, wir würden das gern, diese Interviews auch den Benutzern und Benutzerinnen des Archivs zugänglich machen.
Ja.
Jetzt wollte ich Sie fragen, ob das für Sie in Ordnung wäre, dass wir das tun. Man kann auch das Interview noch für einige Zeit sperren lassen.
Nein, Sie können das alles den Interessenten zur Verfügung stellen.
Das ist wunderbar, weil ich denke, da haben wir schon einiges interessantes Material drin. Und ich denke mal, also für mich, ich habe mir halt auch gedacht, ich würde mit Ihnen ganz gern reden, weil der Pfaundler und Molden, die haben schon sehr viel gerade zu diesem Südtirol auch immer geschrieben. Und
ja, außerdem sind sie leider Gottes
niemals
in so einer guten Form. Der Wolfi Pfaundler ist überhaupt weggetreten.
Ja,
das Ganze so war ein blitzgescheiter, schlauer Teufel. Und der ist ganz schlecht beieinander. Und der Fritz Molden ist geistig völlig da. Körperlich schon sehr angegriffen, aber und für ihn ist jede derartige Anstrengung, so gerne er sie unternimmt, ist so eine irrsinnige Plage.
Na eben, das habe ich auch gehört, dass es denen gesundheitlich nicht mehr sehr gut geht. Und es kommt aber auch dazu, dass ich mir gedacht habe, von Ihnen gibt es sehr viele Sachen eher dann über ORF bzw. Ihre Generalintendantschaft. Aber zu Südtirol hat man sie nicht so oft gehört wie jetzt einem Pfaundler. Oder von dem her war es jetzt sehr, sehr spannend und ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken.
Freut mich, für mich war
und
das wirklich
auch falls ein Ihnen Genuss. Noch irgendwas einfällt, hätte ich jederzeit ein offenes Ohr dafür, also würde ich mich freuen. Ja. Dann schalte ich mal aus und nochmal vielen herzlichen Dank.
Ich danke auch schön.
Das war eine